Vor 3 Wochen hatte ich ein interessantes Gespräch über dieses Lied, das wir gerade gesungen haben. Jemand sehr aufmerksam und hat gesagt, hey, stimmt das überhaupt? Also we crown you, müssen wir Jesus krönen? Er ist doch König. Und ich fand es absolut berechtigt, diese Frage auch zu sagen, ja, müssen wir Jesus krönen? Und nein, wir müssen ihn nicht krönen. König ist er. Die Frage ist, ob du ihn in deinem Leben auf den Thron lässt. Ob du ihn in deinem Leben diesen Platz, den er hat, den er verdient, der ihm gehört, ob du ihm diesen Platz auch gibst. Und das ist schon eine Frage. Und wenn wir dieses singen wie crown you, dann heißt es nicht, wir machen ihn erst zum König. Das ist er schon. Aber wir machen ihn zum König in unserem Leben. Diese allgemeine Aussage über Jesus als König wird auf einmal für dich persönlich relevant. Und da sind wir schon voll im Thema von heute drin. Wir sind am letzten Sonntag unserer Serie Vision und Werte. Und ich begrüße nicht nur euch hier in Reutlingen, in dieser Location. Ich begrüße euch genauso in Balingen, ich begrüße euch in Münzingen, im Stream, wo immer ihr jetzt dabei seid. Wir beschäftigen uns mit unserer Vision als Kirche, wir beschäftigen uns mit unseren Werten, die uns als Kirche ausmachen, weil wir als Kirche uns immer wieder neu vorstellen möchten, weil wir uns immer wieder neu bewusst machen möchten, hey, was ist eigentlich das Zentrum, was sind unsere Werte, was macht uns aus und welches Ziel verfolgen wir? Und wenn du vielleicht neu bist an einem dieser Standorte, die ich gerade genannt habe, dann empfehle ich dir, die letzten Predigten nochmal nachzuschauen. Kannst im YouTube, findest du die ganze Sammlung, die ganze Serie, kannst du nochmal reingehen, wenn du was verpasst hast. Einfach nochmal reinklicken, weil ich glaube, es ist echt so eine Basis zu wissen, ja, auf was lasse ich mich eigentlich ein in dieser Kirche? Wie ticken die und was haben sie vor, wo wollen sie hin? Wir sind da mega transparent, aber du musst es dir natürlich auch irgendwie reinziehen. Unsere Werte definieren unsere Kultur. Das ist so ein Schlagwort. Und das ist definitiv so. Kultur ist ja im Unterschied zu Natur nicht normal, natürlich entstanden, sondern Kultur wird geprägt. Und prägen, das macht man bewusst, das macht man aktiv, man entscheidet sich für Dinge und sagt, so möchte ich diese Kultur und deshalb präge ich sie auch. Und prägen passiert durch Werte. Unsere Werte definieren unsere Kultur. Ich werde immer wieder mal gefragt, Mike, warum habt ihr eigentlich hier in Reutlingen nochmal eine Kirche gegründet? Also, warum überhaupt Kirche gegründet, aber warum hier in Reutlingen? Da gab es doch schon so viele. Und da gibt es wirklich einige. Also in Reutlingen ist wirklich gesegnet mit unterschiedlichsten Kirchen aus allen möglichen Richtungen. Und dann war die Frage, warum noch eine Kirche? Gibt es nicht genug? Braucht es das unbedingt? Habt ihr eine andere Botschaft? Das sind gute Fragen. Und ich finde, diese Fragen, die muss man ernst nehmen und drüber nachdenken. Die Reformation ist jetzt schon ein paar Jahre her. Vielleicht für die geschichtlich nicht ganz so fitten, das war 16. Jahrhundert. Also es ist wirklich schon einige Jahre her. In der Reformation waren große Namen wie Luther und Zwingli, die hatten ein ganz massives Problem mit der Theologie der bestehenden Kirchen. Die ganz großen Themen, da gab es viele, aber die ganz großen, war einmal der Ablasshandel der Kirche, also Vergebung wurde verkauft, und die Tauffrage. Das war so die ganz großen theologischen Nummern, wo man sich gerieben hat und wo diese Männer aufgestanden sind und gesagt haben, ich kann nicht anders, ich muss jetzt aufstehen, ich muss sagen, liebe Kirche, mit all eurer Tradition, all euren Segnungen, da seid ihr einfach wirklich schräg unterwegs und ich muss aufbegehren und gegen diese Theologie angehen. Meiner Meinung nach zu Recht, aber das ist jetzt meine Meinung. Wenn nun jemand heute oder wie wir vor dann 18 Jahren jetzt eine Freikirche gründet, dann fragen Leute sofort nach derselben Motivation. Sag, was ist eure Kritik an der Kirche? Also wie reformatorisch seid ihr unterwegs? Wo ist die Kirche gerade theologisch so schräg, dass ihr meint, ihr müsstet jetzt in Reutlingen nochmal eine Kirche gründen und irgendwie die Kirche korrigieren? Ich verstehe diese Frage, ich verstehe die Intention, aber sie führt in eine falsche Richtung. Weil ich glaube ganz persönlich, die allermeisten, zumindest evangelischen Freikirchen, werden nicht aufgrund unterschiedlicher Theologie gegründet, sondern aufgrund unterschiedlicher Kultur. In der Theologie sind wir oft gar nicht so unterschiedlich. Die Frage, habt ihr eine andere Botschaft? Nein, haben wir nicht. Wir haben exakt das gleiche Evangelium. Da tun wir nichts dazu, da nehmen wir nichts weg. Das ist genau dasselbe. Aber wir haben eine sehr andere Kultur. Gestern Abend war die erste Vision Night von dem neuen ICF Stuttgart. In Stuttgart geht wieder ICF an den Start und sie haben das gestern Abend mit einem großen Knall gemacht. Es war eine wirklich große Veranstaltung. Und das Erste, was ich so gesehen habe, habe ich gedacht, yes, das war Ausdruck von Kultur. Die Leute haben schon gemerkt, warum ICF, es ist schon anders. Es kam eine Kultur rüber. Und Kultur kann eben so krass Unterschiede machen in den Kirchen drin. Aber warum ist das so? Ich habe gerade gesagt, Kultur wird von Werten geprägt. Wir behaupten, die Werte haben nicht wir uns ausgedacht in unserem Keller, sondern die stammen aus der Bibel. Und wenn die Werte aus der Bibel sind und die Werte die Kultur prägen, dann müsste man doch alle die gleiche Kultur haben. Und tatsächlich gibt es diese kirchlichen Strömungen auch. Zum Beispiel in der Orthodoxie. Dort findest du über Jahrhunderte hinweg, über Ländergrenzen hinweg, nahezu identische Kultur in der Kirche. Also diese Strömungen gibt es und die haben ihren Platz, die sind berechtigt. Jetzt ist es bei uns aber nicht so. Und das hat einen Grund. Wir sind davon überzeugt, dass Gott uns in der Bibel Werte mitgibt. Diese Werte sind nicht frei erfunden, sie stammen von Gott. Wie man Werte aber lebt, hat sehr, sehr viel mit Zeit und Gesellschaft zu tun. Ich möchte ein Beispiel machen. Gastfreundschaft ist ein Wert. Und wir glauben, dass dieser Wert aus der Bibel stammt. Aber wie man Gastfreundschaft vor 2000 Jahren in einer Wüstenregion gelebt hat und heute im Schwabenland lebt, da ist ein Unterschied. Und jetzt denkst du, ja, ist das wirklich? Ja, da ist wirklich ein Unterschied. Vor 2000 Jahren in einer Wüstenregion war es ein krasses Zeichen der Gastfreundschaft, dass wenn jemand zu Besuch kommt, dass du ihm die Füße gewaschen hast. Jetzt mach das mal auf der Schwäbischen Alb bei minus 10 Grad. Ich weiß nicht, ob du das so sehr als Gastfreund empfunden wirst. Wir haben zeitlich angepasstes Verhalten. Wir haben regional angepasstes Verhalten. Und dahinter steckt schon derselbe Wert. Und weil es diese Unterschiede gibt, gibt es bei uns diesen sechsten Wert in unsere Auflistung, wo es drin heißt, relevant, wir sind am Puls der Zeit, wir suchen relevante Lösungen, zeitlose Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Deshalb fragen wir uns immer wieder, wie Kirche heute sein muss, damit sie Menschen anzieht. Wir bemühen uns darum, in dieser Kirche am Puls der Zeit zu sein. Und das merkt man an der äußeren Form dieser Kirche. Ich hatte gestern wieder eine Gruppe hier von Studenten, die studieren Theologie und beschäftigen sich mit allen möglichen unterschiedlichen Formen von Kirchen. Und die hatten quasi Ortsbegehung. Die waren hier und haben sich das einfach mal live angeschaut. Und dann haben sie sich das angeguckt und das Erste, was ihnen auffiel, also Studenten, die müssen das ja schon alles sehr genau und gründlich und so, eine Bühnenzentrierung. Ein schönes Wort, trifft's voll. Wenn du hier reinkommst, dann ist das das Zentrum, gell? Und dann ist das so zentral, dass es manche sogar kritisieren und sagen, die Bühne ist ja größer als das Kreuz. Jetzt sage ich euch ganz ehrlich, wenn es andersrum wäre, wäre es auch architektonisch schwierig hier drin. Aber es ist schon ein Punkt, dass wir sagen, ja, wir haben eine Bühnenzentrierung. Wir haben moderne Technik. Wir verwenden Technik, die unserer Zeit entspricht. Zumindest nah dran. Das werden die Techniker jetzt ein bisschen anders sehen als ich. Aber wir bemühen uns. Wir versuchen schon, den Puls der Zeit aufzugreifen und das dann auch spürbar und erlebbar zu lassen. Und das heißt für uns als Kirche immer wieder, neue Schritte zu gehen. Ganz krass werden wir das dieses Jahr am 6. März machen. Wir wagen ein Experiment, auf das ich euch heute jetzt schon mal vorbereite. Und zwar wird es am 6. März hier abends eine DJ Worship Experience geben. Das ist beinahe deutsch. Eine DJ Worship Experience heißt, wir haben hier nicht eine volle Band, wie wir das gewohnt sind, sondern es wird ein DJ hier oben sein, der wird auflegen, Musik auflegen. Wir haben 2, 3 Live-Sänger, die das begleiten. SängerInnen, also ja. Und wir haben mit Lasertechnik, mit Geisterdisco, Light und so, werden wir hier eine neue Erfahrung machen. Warum? Weil wir glauben, dass es am Puls der Zeit ist und weil wir merken, dass in der Zeit sich Dinge verändern. Und wir haben keine Ahnung, ob das cool wird. Also wirklich, das ist ein Experiment, das wir miteinander machen. Es ist ein Ausdruck von Gott anbeten mit Freude. Von Gott anbeten und aus sich rauszugehen, das zu genießen, schon auch eine gewisse Partystimmung auch zu genießen. Und ihr merkt, dass das meinen wir so mit in äußeren Formen am Puls der Zeit. Jetzt beschäftigt sich dieser Wert aber nicht nur mit äußeren Formen. Es geht auch noch um was viel, viel tiefer Liegendes. Im Jahr 2024, sorry, die 25er Zahlen liegen noch nicht vor, gab es 667.000 Austritte aus den 2 Großkirchen in Deutschland. 667.000 Menschen, die gesagt haben, ich bin nicht länger Teil dieser Kirche. Und ich habe geschaut, es sind 3 Kerngründe, die Menschen angeben, warum sie das machen. Auf Platz Nummer 1 ist die Kirchensteuer. Auf die will ich gar nicht weiter eingehen, das ist einfach nur Geld. Die anderen 2 Punkte ist nicht vorhandene Glaubwürdigkeit und Irrelevanz. Menschen sagen zu Hunderttausenden in diesem Land, Kirche ist für mich nicht relevant. Das ist ihre Aussage. Und was mich richtig nervt, ist, ich bin ja sehr viel in Kirchen unterwegs mit unterschiedlichsten Pfarrern und bis hin Bischöfen, alles Mögliche. Wir sind immer noch auf so einem hohen Ross mit so einer Arroganz gesegnet, dass wir uns immer noch hinsetzen und sagen, ja, nee, das ist nur ein kleiner Teil der Menschheit. Ich glaube, das ist kein kleiner Teil. Ich glaube, dass es ein Thema ist, mit dem wir reden müssen, mit dem wir uns beschäftigen müssen und uns fragen müssen, was bitte ist da los? Warum ist es so? Denn interessanterweise gibt es eine parallele Statistik. Während die Teilnahme an den Kirchen abnimmt, wächst der Hunger nach Spiritualität. Der Zulauf zu Spiritualität in jeglicher Form, sei das kirchlich oder esoterisch, wie auch immer, geht ab durch die Decke und zwar wie noch nie. Menschen suchen nach Spiritualität, sagen aber, in ihrer Suche ist Kirche nicht relevant. Wow, und das ist ein Schock. Meiner Meinung nach, und das ist jetzt nur meine Meinung, die darf man völlig anders sehen, die ist auch jetzt nicht statistisch belegt. Aber meiner Meinung nach hat es damit zu tun, dass die Kirche viel zu oft bemüht, Fragen zu beantworten, die Menschen gar nicht stellen. Wir ringen, wir kämpfen theologisch, wissenschaftlich, psychologisch um Antworten, die Fragen gar nicht gestellt haben. Aber die Fragen, die sie stellen, die nehmen wir viel zu oft nicht ernst. Da gehen wir nicht drauf ein. Fragen wie, was mache ich denn, wenn ich es nicht mehr glauben kann? Wie gehe ich damit um, wenn Menschen um mich herum Erfahrungen machen, die ich nicht mache? Was mache ich denn, wenn ich persönlich zu diesem Gott da irgendwie keinen Draht bekomme? Ich glaube, Kirche tut viel zu oft so, als ob zeitbezogene Randthemen unsere Kernthemen wären. Zeitbezogene Randthemen. Und da kannst du jetzt auflisten, was du willst, was unsere Gesellschaft einfach gerade richtig tief beschäftigt. Aber unsere Kernthemen als Kirche, ganz ehrlich, die sind zeitlos. Kernthemen von Kirche sind Fragen wie, wie können Menschen, die durch die Trennung von Gott verloren sind, durch Jesus Christus wieder Frieden finden? Wie kann ein Mensch, der mit Gott im Unfrieden ist, warum auch immer, aber der keinen Frieden hat mit Gott, wie kann der wieder Frieden finden? Das ist das zentrale Thema von Kirche. Wie können wir die Liebe und Annahme, die wir durch Gott erfahren haben, anderen Menschen weitergeben? Oder ganz auf den Punkt gebracht, wie können wir Jesus ähnlicher werden? Wisst ihr, das hat mich gestern schon ein bisschen schockiert. Es waren super nette, liebe Studenten und ich glaube auch sehr intelligente Menschen. Nicht ein einziger hat mir die Frage gestellt, was tut ihr, damit Menschen Jesus ähnlicher werden? Weil es nicht mehr unser Kernthema in Kirchen ist. Aber dort, wo es das ist, dort, wo es Aufbrüche gibt, und hey, ihr Lieben, das gibt es in allen Denominationen. Das ist kein Vorrecht von Freikirchen. In allen Denominationen gibt es diese Rückbesinnung auf die Kernthemen von Kirche. Und überall dort, wo es das gibt, sind Menschen begeistert, gehen Menschen raus zu ihren Nachbarn und sagen, für mich ist Kirche relevant. Also wir haben Antworten. Wir haben etwas zu verteidigen. Aber dann ist dieser zweite Punkt, und den muss man mindestens genauso ernst nehmen. Menschen sagen, ich verlasse Kirche, weil Kirche für mich nicht mehr glaubwürdig ist. Kirche ist nicht mehr glaubwürdig. Authentisch. Wir leben, was wir sagen. Menschen schenken uns ihr Vertrauen, wenn sie hören, sehen und erleben, dass wir authentisch sind. Das ist einer dieser 6 Werte vom ICF Movement. Und hey, damit sind wir sowas von am Puls der Zeit. Also krasser geht's gar nicht mehr. Das Thema authentisch oder Authentizität, es ist Thema Nummer 1 unserer Gesellschaft. Und mir war das gar nicht bewusst, wie krass das ist und wie weit das geht. Ich mache mir immer wieder mal so den Spaß, ich schaue in die Shell-Studien rein. Also, wo gibt es das günstigste Benzin in Deutschland? Nein, Spaß. Die Shell-Studie, wenn du sie nicht kennst, das ist eine ganz groß angelegte Studie, die sich damit beschäftigt, was treibt junge Menschen in unserem Land um? Was sind ihre Themen, was sind ihre Gedanken, was ihre Ängste, ihre Sorgen, aber auch ihre Zuversicht? Also es beschäftigt sich einfach mit der Frage, wie geht es den Menschen, die sehr wahrscheinlich das Morgen bestimmen? Und die Shell-Studie sagt, an Nummer 1 der wichtigsten Eigenschaften für soziale Beziehungen, und da muss ich, das muss ich wirklich dreimal lesen, Nummer 1, die wichtigste Eigenschaft für soziale Beziehungen, dass wir das mal einsortieren können. Früher war das zum Beispiel Geld. Ja, man hat sich einen Partner gesucht, der Kohle hat. Oder Macht und Einfluss. Oder eine Zeit lang Attraktivität, Aussehen. Ist derjenige, hat er ein gutes Standing, sieht er gut aus, wenn ich den mitbringe, klatschen die anderen oder drehen sie sich weg oder irgendwie so. Das waren Attribute, die wichtig waren, inklusive, finde ich auch spannend, der Glaube. Also auch das als ein sehr wichtiges Argument, ob ein Partner für mich in Frage kommt oder nicht. So, und jetzt haltet euch fest, an Nummer 1 ist authentisch. Mein Partner kann arm sein, oder reich sein. Der kann attraktiv sein oder hässlich. Klammer auf Fragezeichen, weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Aber eins muss er sein, authentisch. Und krass finde ich, dass der Rückschluss auch auf Kirche, Pastoren, Pfarrer, Leiter gezogen wird. Hey, und das ist richtig deep. Die Frage ist nicht, wie fit ist der in Theologie? Die Frage ist noch nicht einmal, wie gut ist der in Rhetorik? Die Frage ist der authentisch? Ah, das ist der Punkt, den man sich stellen muss. Ist diese Person authentisch? Das ist der wichtigste Punkt geworden. Und jetzt ist das authentisch auch noch einer unserer Werte. Und ich finde, das verdient es, dass wir da ein bisschen tiefer hinschauen. Was meinen wir im ICF, wenn wir dieses Wort verwenden? Wie belegen wir es? Was steckt dahinter? Zunächst mal ganz kurze Frage. Ich habe, die Zeit reicht für 30 Sekunden. Sag mal ganz kurz, aus dem Bauch raus, was würdest du deinem Nachbar sagen, was ist authentisch? Okay, ich bin gerade nicht dein Nachbar, aber super. Okay? Sag mal ganz geschwind deinem Nachbar, was ist für dich authentisch? Gut, 30 Sekunden sind schon rum. Das ist brutal, gell? Jetzt wisst ihr mal, wie mir es geht mit 30 Minuten. Die sind genauso schnell rum. Authentisch ist zunächst mal kein deutsches Wort. Wer hätte es gedacht? Und es ist auch kein Anglizismus. Authentisch kommt aus zwei verschiedenen Sprachrichtungen. Einmal aus dem Griechischen authentikos, und das heißt dann tatsächlich echt. Also habe ich gerade hier gehört. Echt. Und es kommt aus dem Lateinischen. Dort heißt es authenticus, zuverlässig. Und jetzt ist das zwar relativ nah beieinander und doch sind es zwei verschiedene Paar Schuhe. Bis vor etwa 20 Jahren war das in unserer Gesellschaft vollkommen normal, dass wir unseren Sprachbezug hier aus dem lateinischen Wort gezogen haben. Authentisch haben wir mit zuverlässig gleichgesetzt. Im biblischen Kontext, Kirche, dort sind wir, ist der Bezug zu Jakobus 5, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. So, sei zuverlässig in dem. Wenn du Ja sagst, dann mein auch Ja. So, das ist der Punkt. Authentisch sein heißt in diesem Verständnis, mit deinem Ja von heute kann ich auch morgen rechnen. Das ist das lateinische Wort authentisch, was dahinter steckt. So, für uns als Kirche heißt das jetzt in der Umsetzung, ich bin sonntags in der Kirche derselbe wie montags bis samstags. Hat eine ganz praktische Auswirkung. Immer mal wieder kommen Leute zu mir mit voller Kritik, sagen, Mike, deine Predigten sind echt mega cool, aber warum um alles in der Welt benutzt du Vekalsprache? Benutzt Google, schau, was das ist. Vekalsprache sonntags auf der Bühne. Sag, hey, du hast vollkommen recht so. Und jetzt ist der Punkt aber, weil ich authentisch bin, ist für mich nicht die Frage, benutze ich das sonntags auf der Bühne? Die Frage für mich ist, ist das ein Wort, das ich von montags bis samstags in meinem Alltag bedenkenlos benutzen würde? Wenn ich das tue, benutze ich es auch auf der Bühne. Wenn ich feststelle, dass das auch unter der Woche unangemessen ist, dann werde ich es gar nicht mehr verwenden. Also, ich versuche das. Okay, aber ihr versteht, was dahinter steckt. Montags bis sonntags, also überall der gleiche, zuverlässig. So. Jetzt hat sich in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft das Verständnis brutalst verändert. Brutalst, wir kommen weg von diesem lateinischen Verständnis hin zum griechischen. Die Frage, ist das echt? Die Frage ist nicht mehr, benutzt Mike sonntags die gleiche Sprache wie montags oder mittwochs? Sondern die Frage ist, ist das eigentlich wirklich der Mike? Also ist er das wirklich? Oder ist das Show? Macht er das, egal ob Sonntag oder Mittwoch, aber macht er das, um Menschen zu gefallen? Macht er das, um Aufmerksamkeit zu erregen? Oder ist er das wirklich? Das ist die Frage, der wir uns heute stellen mit dem griechischen Authentikus. Und dazu möchte ich euch kurz eine Grafik zeigen. Es gibt einen Teil in unserer Persönlichkeit, wenn man die Persönlichkeit aufspaltet, die nennt man das Sein. Also ein Teil unserer Persönlichkeit, die richtet sich, die wendet sich nach innen gerichtet. Das Sein ist, hat mit deinen Gefühlen zu tun, mit deinen Gedanken zu tun, mit deinen inneren Antrieben. Und man sagt so, das, was du wirklich bist. Klammer auf, Fragezeichen, bist du es wirklich? Aber das, so versteht man eher das Sein. Das richtet sich nach innen. Du bist stark, du bist schwach, du bist wütend, du bist geduldig. Das ist das Sein in dir. So, und dann gibt es einen Teil unserer Persönlichkeit, das entspricht dem, was nach außen geschieht, unser Schein. Also das ist das, was man von außen sehen kann. Was jemand, der mit Augen, mit Mund, Nase von außen wahrnimmt von dir, das ist dein Schein, der sich nach außen richtet. Jetzt gab es in der Vergangenheit eine unterschiedliche Gewichtung. Das muss man erstmal nur aushalten, dass es so ist. Eine Zeit lang war der Schein das Wichtigste. Und zwar über Jahrhunderte hinweg. Der Schein, was wir nach außen darstellen, war das Wichtigste im Leben. Was du da drinnen hast, geht A, überhaupt niemand was an und B, ist es auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist das, was du nach außen wirkst und das muss positiv sein. Achtung, je ländlicher Menschen leben, umso mehr existiert dieses Denken heute noch. Was denken da die anderen? Ja, das ist dieses Leben nach dem Schein mit einer ganz, ganz großen Auswirkung auf unsere Gesellschaft. Am Beispiel Ehe kannst du das feststellen. Es gab über Jahrhunderte hinweg diese Entscheidung, man hat zweckmäßig Ehen geschlossen. Die mussten praktisch sein, die mussten wirtschaftlich gut sein und die mussten dem Schein entsprechen. Was da drin war, egal. So. Das wurde aber durchbrochen. Man nennt das Schein heilig. Das Wort kennt ihr. Der Schein ist mir heilig. Das wurde durchbrochen. Jetzt wirklich ein ultra kurzer Abriss. Durch die Philosophie, die Einflüsse in unsere Gesellschaft hat sich was verändert. Der erste, der das losgetreten hat, war der Herr Descartes. Der hat gesagt, ich denke, also bin ich. Das heißt, dass ich bin, ist der Beweis, weil ich denke. Und jetzt macht er auf einmal, das ist jetzt das Spannende, er kommt von dem Schein und geht in das Sein hinein. Und er sagt auf einmal, hey, dieses Sein, das haben wir alles so vernachlässigt, aber was da drinnen ist, das ist wichtig, weil das bin ich wirklich. Und dann ging das weiter durch Rousseau und auf einmal kam eine Zeit, in der Schule hat man sie Romantik genannt. Das einzig Spannende an dieser Zeit ist, dass auf einmal Ehen aufgrund des Seins geschlossen wurden. Man hat auf einmal Menschen gefunden, die gesagt haben, hey, wie der Schein, es ist mir völlig egal, weil mein Herz bummert, ich bin verliebt. Mein Sein sagt mir, mit diesem Mensch möchte ich leben. Und die romantische Ehe ist entstanden. Das ist heute so unsere Vergötterung, aber das ist da erst entstanden. Das war auf einmal was Neues. Und dann ging es weiter, der Herr Freud hat das psychologisch betrachtet. Der Herr Freud hat auf einmal gesagt, hey, wenn da drinnen in deinem Sein etwas drinnen ist, was nicht raus kann, dann macht es dich krank. Also er sagt, das, was in deinem Sein passiert, wenn das Schein nicht erreichen darf, dann wirst du auffällig. Und er ging so weit, dass er sagt, jegliche äußere Auffälligkeit wird im Inneren begründet. Also wie kann man die Lehre von Freud sich ganz leicht merken durch einen einzigen Satz? Immer wenn du eine Schraube locker hast, ist die Mutter schuld. Das ist Freud so in aller Kürze. Okay, und das ging jetzt weiter durch Mark Nietzsche und Mark Hughes. Ich will das jetzt nicht näher. Der Punkt ist, was die gesagt haben, ist alles, was dein Sein daran hindert, zum Schein zu werden, muss vernichtet werden. Und jetzt wird es spannend, weil da leben wir heute. Alles, was dein Sein daran hindert, zum Schein zu werden, muss vernichtet werden. Sei das Tradition, sei das Religion, sei das Erziehung, zur Not der Staat bei Nietzsche und Marx. Also alles, was dich daran hindert, dass das, was doch da drin ist, jetzt mal raus kann, muss man beseitigen. Und wir leben in einer Zeit, in den letzten 20 Jahren, kaum einer hätte es je gedacht, wir leben in der Sternstunde von Nietzsche. Alle haben gelacht, alle haben gesagt, das ist Geschichte. Und jetzt gerade in unserer Gesellschaft, heute ist er im Mittelpunkt von allem. Die Auswirkungen davon beziehen sich auf einmal mega krass auf uns Christen. Das, was da drinnen ist, meine Gefühle, mein momentanes Empfinden, mein jetziges Verständnis, das kommt an Nummer eins. Ich nenne das Sein heilig. Das, was ich jetzt fühle, ist das einzig Echte. Wenn du dich mies fühlst, dann kannst du nicht aus Rücksicht auf andere lächeln. Nein, nein, das, was du fühlst, muss raus. Dann bist du authentisch. Wenn es dir nicht nach Worship zumute ist, dann kannst du das auch nicht zelebrieren, weil dann bist du nicht mehr authentisch. Unterstützen wir das mit unserem Wert authentisch? Ich glaube, als Christen sind wir brutal herausgefordert. In Römer 12 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Hey, das ist der Maßstab dieser Welt. Sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob es was Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Jesus hat sich zu seiner Zeit der Gesellschaft seiner Zeit gewidmet. Er war am Puls der Zeit. Jesus lebte in einer maximalen Welt der Scheinheiligkeit. Der Gipfel waren die Pharisäer. Und Jesus wendet sich wie an keiner anderen Stelle so aggressiv, so brutal gegen diese Scheinheiligkeit. Und ihr Lieben, auch wenn sich das viele heute nicht vorstellen können, aber ich bin mir absolut sicher, Jesus würde heute mit der gleichen Vehemenz, mit der gleichen Aggressivität gegen die Scheinheiligkeit vorgehen. Jesus würde es nicht befeuern. Er würde nicht sagen, jawohl, so ist es, das haben wir jetzt alles so erkannt und deshalb leben wir danach. Der Kerngedanke, und den müssen wir verstehen lernen, der Kerngedanke unserer Zeit, in der wir heute leben, ist die Aussage, das, was in dir drin ist, ist gut. Aus tiefstem Herzen, was in dir drinnen ist, ist gut. Deshalb sagt Hollywood von morgens bis abends nichts anderes als folge deinem Herzen. Es ist so gut, was da drin ist. Folge dem. Und es ist im tiefsten Sinne der Bibel antichristlich. Die Bibel sagt, von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit, Unvernunft. Ändert euer Denken. Und das ist so brutal hart, weil es so krass unserer Gesellschaft widerspricht. Und es fordert uns heraus. Jetzt wurde Jesus im Laufe der Jahrhunderte immer wieder falsch verstanden. Die einen sagen, weißt du, du darfst das einfach nur nicht rauslassen. Also das, was da drinnen ist, ja, das ist da drinnen, aber wichtig ist, dass du es nicht lebst. Also komm irgendwie klar damit, aber Hauptsache ist, dass das nicht nach außen dringt. Und vielleicht geht es jetzt dem einen oder anderen hier oder im Stream oder sonst was so, dass was klingelt. Denn genau das ist der Umgang, den heute viele Kirchen mit dem Thema Homosexualität haben. Was da drinnen ist, ja, das können wir irgendwie alles nicht greifen, wissen wir alles nicht, Hauptsache, das kommt nicht nach draußen. Dann ist die Welt in Ordnung. Ich glaube, sie ist dann nicht in Ordnung. Aber andere sagen, wenn das in dir drin ist, hey, dann muss es auch raus. Also wenn du so empfindest, dann musst du es auch leben. Weil sonst geht was kaputt in dir. Freud lässt grüßen. Und ich glaube, dass Jesus einen dritten Weg geht, einen anderen Weg. Im 2. Korinther heißt es, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Gottes Geist verändert uns. Ich weiß nicht, ob es dir jemals aufgefallen ist, aber wahrscheinlich ist einer der häufigsten Geburtstagswünsche Nummer 1, bleib wie du bist. Die Bibel sagt, Gottes Geist verändert uns. Zu was? Ich habe dir die Grafik nochmal mitgebracht. Wir werden Jesus immer ähnlicher. Jesus will durch seinen Geist, dass seine Persönlichkeit und unser Sein deckungsgleich werden. Dass sich das immer mehr annähert. Und jetzt kommt was, das ist so hart, dass ich selber kaum aushalte. Und in den letzten Wochen ganz, ganz viel mit unserem Leitungsteam dran arbeite und darüber nachdenke. Dieser Prozess, dass das Sein und Jesus ähnlicher werden, können wir nichts dazu beitragen. Nichts. Es ist ein Geschenk Gottes. Das Einzige, was wir tun können, ist ihn darum zu bitten, dass er es tut. Aber dass sein Kreis und mein sein Kreis deckungsgleich werden, das ist sein Job. Jetzt ist die Frage, was ist unser Job? Unser Job ist, dass unser Schein und das veränderte Sein deckungsgleich werden. Das ist unser Job. Und wenn das passiert, dann sind wir authentisch. Das ist, was wir als Kirche anstreben. Das ist, wo wir als Kirche hin möchten. Dass Gottes Geist uns immer mehr ihm ähnlich macht und unser Schein nach außen genau das widerspiegelt und nichts anderes. Ich möchte am Schluss dieser Predigt 3 Fragen mitgeben. Du kannst jetzt das Handy zücken, kannst sie abfotografieren, kannst du dir merken oder vielleicht auch nur eine beantworten, die Gott dir jetzt wichtig werden lässt. Wie viel Gelegenheit gibst du eigentlich dem Heiligen Geist, auf dich einzuwirken? Ich habe gesagt, wir können nichts dazu beitragen. Es ist Gottes Geschenk. Die Frage ist aber, können wir das annehmen oder entziehen wir uns dem? Gebe ich überhaupt noch Gott Gelegenheit, an mir zu arbeiten? Die zweite Frage ist, welchen konkreten Schritt kannst du heute gehen, um das zu ändern? Heute, nicht morgen. Was kannst du heute ändern, damit Gott wieder mehr Gelegenheit bekommt, an deinem Sein zu arbeiten? Und die dritte Frage ist ganz praktisch. Wo bist du persönlich am meisten gechallenged? Was ist deine Herausforderung? Bist du eher ein scheinheiliger Mensch oder ein seinheiliger Mensch? Wo soll Gott arbeiten? Vater, und ich danke dir, dass du arbeitest. Ich danke dir, dass dein Geist es ist, der uns motiviert, der uns antreibt zur Veränderung. Dass es dir eben nicht gleichgültig ist, wie wir unterwegs sind. Vater, du hast uns das Geschenk deines Geistes gemacht. Und Herr, wir können das gar nicht hoch genug bewerten. Dein Geist verändert, dein Geist berührt, dein Geist arbeitet an uns. Vater, und so oft ist es mein Herz, das dir im Weg steht. So oft sind es meine Gedanken, mein Intellekt. Und ich bete, dass du das durchdringst. Ich bete, dass du diese Hürden, die ich wie auch immer aufgebaut habe, durchdringst und mein Herz wieder erreichst. Ich halte es dir hin. Danke, Herr. Amen.
ICF. SWR Freudling sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.